Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß nicht, ob es bei dir gerade morgen, Mittag oder Abend ist, ob es noch Sonntag ist oder ob du schon in die neue Woche gestartet bist. Aber ganz egal, wann und wo du das hörst, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben in den nächsten Minuten Zeit, um in die Bibel zu schauen und ich werde einige Gedanken zum Text mit dir teilen. Deshalb mach dir doch einfach einen Tee oder Kaffee, such dir einen gemütlichen Platz und schnapp dir die Bibel. Der heutige Bibeltext beschäftigt sich mit Leid und Hoffnung. Nicht unpassend in einer weltweiten Pandemie. Lasst uns schauen, was Paulus zu Leid und Hoffnung sagt. Ich lese Römer 5, die Verse 1 bis 11 aus der Basisbibel. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein, auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt zu hoffen, aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, es starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gott lebten. Dabei wird sich kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Jemand ist vielleicht gerade noch bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Wenn wir jetzt versöhnt sind, ist es umso gewisser. Wir werden dadurch gerettet werden, dass sein Sohn lebt. Und nicht nur das. Wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Tja, lieber Paulus, da hast du ganz schön vorgelegt. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. So eine positive Haltung dem Leid gegenüber fordert mich enorm heraus und provoziert mich auch. Es weckt das Gefühl in mir, dass Paulus ja gar nicht so genau wissen kann, was Leid ist, wenn er sowas sagt. Aber wer einmal genauer hinschaut, merkt, dass Paulus mir noch einiges an Leiterfahrung voraus hat. Paulus weiß, wie es ist, verprügelt zu werden und ins Gefängnis gesteckt zu werden. Und er befindet sich, während er diesen Brief schreibt, auch in der konkreten Verfolgungssituation. Deshalb muss ich mir eingestehen, Paulus weiß sehr wohl, wovon er redet. Schauen wir deshalb mal Paulus' Argumentationskette an. Leid führt zu Standhaftigkeit. Standhaftigkeit führt zu Bewährung. Bewährung führt zu Hoffnung. Nochmal. Leid führt zu Standhaftigkeit. Standhaftigkeit führt zu Bewährung. Bewährung führt zu Hoffnung. Leid ist was, was wir alle erfahren. Paulus hat also diese Zeilen schreibt, die konkrete Verfolgung von Christen aufgrund ihres Glaubens vor Augen. Und ich glaube, ein Christ in Nordkorea, Pakistan oder Indien weiß ganz genau, wovon Paulus hier redet. Hier bekommen die Worte von Paulus eine Kraft und eine Dimension, die wir hier in Deutschland kaum begreifen können. Aber es wäre fatal, deswegen diese Verse als für uns nicht relevant abzutun. Denn die Frage, wie gehe ich mit dem Leid, mit einer Krise um, die gehört auch zur Lebensrealität jedes Einzelnen. Ganz egal, ob wir gerade in der Pandemie sind oder nicht. Auch wenn wir uns kaum vorstellen können, wie es sein muss, verfolgt zu werden, erleben wir doch Leid und Krisen, die uns an unsere persönlichen und existenziellen Grenzen bringen. persönlich bin nach der 7. Klasse vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt. Weil ich eher klein, schmächtig und schüchtern war, bin ich ziemlich direkt in eine Opferrolle gerutscht. Und das war der Startschuss in 3 für mich sehr heftige Jahre. Jeden Morgen hatte ich Angst, in die Schule zu gehen. Hatte Angst, neu ausgelacht zu werden, Angst vor neuen Tritten und Schlägen, Angst vor Witzen auf meine Kosten. Immer wenn ich aus der Schule gehen konnte, ging es mir ein bisschen besser, so lange, bis ich wieder an den nächsten Schultag gedacht habe. Und Paulus sagt mir jetzt, sei stolz drauf. Ich muss zugeben, das triggert und provoziert erstmal. Deshalb lasst uns dem auf den Grund gehen. Paulus sagt, Leid führt zu Standhaftigkeit. Und wenn ich ehrlich bin, ich muss ihm diesen Punkt geben. Diese 3 Jahre waren wirklich heftig für mich und es hat auch einige Jahre gedauert, um das alles aufzuarbeiten. Aber ich bin aus diesen 3 Jahren stärker rausgegangen. Ich bin standhafter, also widerstandsfähiger gegen neues Leid geworden. Und wenn Paulus sagt, dass diese Standhaftigkeit in der Bewährung resultiert, dann muss ich auch sagen, ja, diese Erfahrung, dass ich durch das Leid standhafter geworden bin, dass ich erlebt habe, wie Jesus mich darin nicht alleine lässt und mich durchträgt. Das hat mir gezeigt, mein Glaube hat sich bewährt. Jesus hat sich bewährt. Und in dem Wissen, dass sich bewährt hat, Jesus in meinem Leben zu haben, hat es meine Hoffnung gestärkt. Die Hoffnung und die Vorfreude auf ein ewiges Leben mit Jesus. Aber auch genauso die Hoffnung und die Vorfreude, dass Jesus in der nächsten Krise auch nicht von meiner Seite weichen wird. Also merke ich, diese Argumentationskette von Paulus scheint zu funktionieren. Leid führt zu Standhaftigkeit. Standhaftigkeit führt zu Bewährung. Bewährung führt zu Hoffnung. Aber auch nur, wenn dieser erste Schritt, Leid führt zu Standhaftigkeit, tatsächlich eintritt. Bei meiner Realschulzeit würde ich sagen, ja, das war der Fall. Aber ich kenne auch Menschen, bei denen das Leid nur zu Frust und Wut gegen alles und jeden geführt hat. Menschen, die an ihrem Leid zerbrochen sind. Wie schaffen wir es also, dass uns das Leid standhaft und nicht kaputt macht? Wie funktioniert dieser erste Schritt, dass die Standhaftigkeit das Ergebnis des Leids ist und nicht mein persönlicher Absturz? Ich glaube, entscheidend ist, ob ich mit meinem Leid allein bleibe oder ob ich Jesus mit einbeziehe. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen zu einfach, aber lass es mich nochmal genauer ausführen. Ich persönlich, ich kletter sehr gerne und ich stelle mir das wie Klettern an der Felswand vor. Im Unterschied zum Klettern in der Halle habe ich am Felsen keine markierten Griffe, die ich nutzen kann. Ich hänge also an diesem Felsen, in dem Leid, was mir passiert, und ich muss meinen Weg da durchfinden. Oft gibt es einzelne Stellen an dieser Felswand, bei denen ist erkennbar, dass sich da schon Leute dran festgehalten haben. Das gibt mir hin und wieder eine gewisse Orientierung, einen Hinweis, wie ich weiterkomme. Sonst muss ich aber Stück für Stück mich in diese Situation vortasten. Und oft ist es ja genau das, wie es in der Krise läuft. Stück für Stück muss ich mich voranwagen. Meistens sehe ich das Ende noch gar nicht. Manche Griffe funktionieren gut, andere nicht. Hier und da rutsche ich bei einem Tritt ab. Es ist ein Kampf, bis man oben ist. Man merkt, wie die Kraft nachlässt und im Hinterkopf schwirrt immer die Angst mit, was, wenn es nicht aufhört? Was, wenn ich nicht mehr oben ankomme? Was, wenn ich abstürze? Aber was ist, wenn ich diese Felswand nicht alleine bezwingen muss? Ich glaube, Jesus ist in unserem Leid wie unser Kletterpartner. Und durch einen Kletterpartner habe ich genau 3 Dinge. Sicherheit, Kraft und Orientierung. Die Sicherheit kommt durch das Seil, mit dem er mich sichert. Durch das Seil sind wir miteinander verbunden. Dieses Seil schützt mich nicht vor Rückschlägen. Auch wenn ich am Seil hängen kann, es sein, dass ich abrutsche. Auch, dass ich mal irgendwie 1-2 Meter absack. Aber das Seil fängt mich ab und verhindert, dass ich endgültig abstürze. Die Kraft bekomme ich dadurch, dass ich immer wieder bei ihm auftanken kann. Eine tolle Eigenschaft daran, gesichert zu werden, ist, dass ich eine Pause machen kann, wenn mir die Kraft ausgeht. Wenn ich merke, dass meine Kraft schwindet, kann ich mich ins Seil hängen und wieder zu Kräften kommen. Das sind Momente, in denen ich bei Jesus zur Ruhe komme, wo ich mich an ihm hängen kann, einen Moment durchatmen, mich von ihm stärken lassen. Und ich glaube, dass wir solche Momente auch immer wieder ganz bewusst suchen müssen. Die Zeit ganz persönlich mit Jesus, uns bei ihm reinhängen. Die Orientierung kommt durch Jesus andere Perspektive. Jesus hat von seiner Position aus einen völlig anderen Blick auf mich und die Felswand. Während ich mich von Griff zu Griff hangle und taste, hat er die Chance, das große Ganze in den Blick zu nehmen. Er kann besser bewerten, ob ich die nächste Kante besser mit links oder mit rechts greife. Ich kann Jesus konkret um Hilfe bitten. Ich kann ihn bitten, mich zu leiten und versuchen, mich leiten zu lassen. Leider kommt es auch manchmal vor, dass die Kommunikation nicht ganz einwandfrei läuft und es passiert, dass ich nicht ganz verstehe, welchen Griff er genau meint oder welchen Tritt. Aber Jesus wird sein Bestes geben, um mich dort durchzuleiten. Deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass wir in diesen Momenten, wo wir seine Nähe suchen, dass wir ihn da auch konkret fragen und dass wir ihn in unserem Alltag, in jedem Moment versuchen mit einzubeziehen. Paulus vertraut darauf, dass Jesus ihn sichert und dass Jesus weiß, was er tut. Deshalb schreibt er das. Dadurch wird diese Felswand nicht weniger hoch und auch nicht weniger herausfordernd oder kräftezehrend. Aber indem er im Leid den Fokus auf Jesus setzt und sich von ihm sichern lässt, verliert das Leid an Macht. Paulus vertraut darauf, dass Jesus ihn Stück für Stück diese Felswand hochbringen wird, weil er diese Erfahrung bereits machen durfte. Paulus hat schon Hochs und Tiefs mit Jesus erlebt und er hat auch noch großartige Zusagen aus der Bibel, die ihn begleiten. Und es gibt ihm Sicherheit und Vertrauen, dass Jesus ihn sichert. Das hilft ihm, Jesus selbstverständlich mit einzubeziehen. Aber was, wenn ich das noch nicht erlebt habe? Paulus Vertrauen, dass ihn Jesus wirklich sichern kann, ist ja scheinbar genau darin begründet, dass er diese Argumentationskette schon mal absolviert hat. Dass er erlebt hat, dass Jesus ihn sichern kann. Wenn ich kletter und wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass mein Kletterpartner im Ernstfall wirklich sichern kann, dass er die Sache ernst genug nimmt, funktioniert das nicht. Ich komme diese Wand nicht hoch. Was ist also, wenn ich auf diese Erfahrung nicht zurückschauen kann? Die Antwort bringt Paulus ein paar Verse weiter. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott gibt das Allerbeste für das Allerschlechteste. Jesus stirbt am Kreuz für uns, als wir noch Sünder sind und es 0,0 verdient haben. Wenn wir begreifen, dass Gott sich in Jesus ganz für uns hingegeben hat, nur damit wir sicher sind, dann wissen wir auch, dass er bei dieser Felswand alles tun wird, dass wir sicher sind. Und wir wissen auch, dass er nicht auf einmal aufhören wird, uns zu sichern. Gott ist in eine unglaubliche Vorleistung gegangen. Gott hat einen Liebesbeweis erbracht, den wir so nirgends finden werden. Wir sind gerettet, weil Jesus lebt. Aber was bedeutet das jetzt für unser Leid? Ich finde es immer noch ganz schön provokant, dass Paulus sagt, wir sollen uns an dem Leid freuen, wir sollen stolz drauf sein. Und ich muss sagen, mir fällt es sehr schwer. Und ich glaube, es wird auch immer wieder Momente geben, wo ich an dieser Felswand hänge und plötzlich Angst bekomme. Wir dürfen nicht vergessen, das Leid, die Krise, die Herausforderung, die ist nicht verschwunden. Es werden Momente kommen, die uns hart zusetzen. Und da kommt es auch mal vor, dass auf einmal Zweifel aufkommen. Hält das Seil wirklich? Kann Jesus mich wirklich sichern? Wie gut ist es da zu wissen, dass Jesus und sein Seil auch schon ganz andere Belastungen standgehalten haben. Paulus zeigt uns hier nicht, wie wir das Leid umgehen können. Das wäre auch ein bisschen zu schön. Aber Paulus eröffnet uns hier eine Perspektive, wie das Leid an Schrecken und Macht verliert. Eine Möglichkeit, das Ganze nicht mehr alleine, sondern mit der Sicherheit, Kraft und Orientierung unseres Kletterpartners durchzustehen. Er eröffnet eine Perspektive, wie wir im Leid unseren Blick heben und auf Jesus richten können. In dem Wissen, dass er das alles schon für uns durchgemacht hat und uns auch hier hochbringen wird. Ob wir uns von ihm sichern lassen, liegt aber an uns. Es gibt vieles, was uns Halt geben kann und vieles, was auch nach einem guten Halt aussieht, aber bei dem ich vielleicht am Ende abrutsch. Seien es Freunde, Familie, Geld, Versicherungen, was weiß ich. Das sind nicht grundsätzlich schlechte Sachen. Aber in meiner Erfahrung gibt es nur einen einzigen Kletterpartner, der mich noch nie enttäuscht und mich immer gesichert hat. Auch wenn ich es erstmal mit einem anderen Kletterpartner versuchen wollte. Und das ist Jesus. Es ist unsere konkrete Entscheidung, ob wir in unserem Leid unseren Blick auf ihn richten und ihn mit einbeziehen. Deshalb lade ich dich ein, ob du gerade in einer Krise steckst, ob dir diese Pandemie zu schaffen macht oder ob du gerade anderes Leid erfährst. Jesus bietet dir an, dich von ihm sichern zu lassen. Er will dich stärken, er will dir Orientierung geben, dass du da standhaft rausgehst, dass sich dein Glaube als Halt bewährt und deine Hoffnung wächst. Und deshalb meine Einladung, lass dich von Jesus sichern. Amen.